etwa 2 Wochen her, da hatte ich, saß ich hier oder da, ich weiß es nicht mehr, im Gottesdienst oder im Input, ich weiß es gar nicht mehr, so etwa 2 Wochen. Und ich, mit einem Ohr habe ich dann so der Predigt oder dem hier, der hier vorne stand, gelauscht. Und mit dem anderen Ohr habe ich dann, oder mit einem anderen Auge, habe ich dann in der Bibel rumgeblättert. Also wer sagt, Männer können das nicht, das ist Quatsch. Nur Frauen könnten das. Das ist Unsinn. Auch Männer können sowas. Also, geht nicht ganz so gut bei Männern, aber also zumindest bei mir nicht. Man kann nur langsam. Also ich kann nur langsam, weil man ja eigentlich dann schon dem hier vorne folgen möchte. Nein, ich war da so ein bisschen am Rumblättern und ich guckte hier und guckte da und da bin ich bei Kapitel 10 hängen geblieben, muss ich sagen. Das war eigentlich der Aufhänger, warum ich heute über Kapitel 10 etwas sagen möchte. Denn da geht es um Götzen und um Gott. Da bin ich hängen geblieben. Hat mich fasziniert. Es sind nämlich 2 Lieder. Ja. Mögen alle Lieder, auch wenn wir momentan, wenigstens in der Gemeinde, ich hoffe, ihr singt zu Hause zumindest, kann man ja machen. Entweder ist man so mutig und singt einfach so drauf los, das geht. Oder wenn man nicht ganz so mutig ist, dann macht man sich halt so ein Radio oder irgendwie so eine CD oder MP3 oder wie auch immer und das irgendwas da an und dann kann man ja mitsingen. Dann hat man zumindest die richtigen Anfangston und wenn es dann schräg ist, ist auch nicht so schlimm. Ja, wenn ich singen kann, der brummt eben, heißt es im Kinderlied. Okay, da bin ich also hängen geblieben. Das sind also 2 Lieder, werden uns vorgestellt. Einmal ein Spottlied, tatsächlich ein Spottlied und einmal ein Loblied Gottes. Ein Spottlied auf die Götzen und ein Loblied auf Gott. Und zuerst lese ich das 2. Lied. Das ist das Loblied auf Gott. Da werde ich nämlich relativ wenig zu sagen. Ich werde zu dem Spottlied einiges erzählen. Also zuerst das Loblied, das ist Kapitel 10, ab Vers 10 lese ich. Also ich habe das heute nicht hier vorne, ich denke, ihr seid alle so wach, dass ihr gut aufpassen könnt. Aber der Herr ist in Wahrheit Gott. Er ist ein lebendiger Gott und ewiger König. Vor seinem Grimm erbebt die Erde und in seinem Zorn können die Nationen nicht ertragen. So sollt ihr zu ihnen sagen, die Götter, die den Himmel und die Erde nicht gemacht haben, die werden von der Erde und unter diesem Himmel verschwinden. Er ist es, der die Erde gemacht hat und durch seine Kraft, der den Erdkreis gegründet, durch seine Weisheit und den Himmel ausgespannt, durch seine Einsicht, auf dessen Befehl sich die Menge des Wassers am Himmel ergießt, der Wolken aufsteigen lässt, vom Ende der Erde Blitze macht für die Regen und den Wind aus seinen Kammern herauslässt. Dumm steht da jeder Mensch ohne Erkenntnis, beschämt jeder Goldschmied wegen des Götterbildes. Da geht es um das Götterbild, was gleich in dem Spottlied vorkommt. Ne? Denn Lüge sind diese gegossenen Bilder. Leben haben sie nicht. Nichtigkeit sind sie, ein Werk zum Gespött. Zur Zeit ihrer Heimsuchung sind sie verloren. Jakobs Anteil aber ist nicht wie diese. Denn er, der Herr, ist es, der das All gebildet hat, und Israel ist der Stamm seines Erbteils. Herr der Herrscharen ist sein Name. Ich denke, das ist jetzt das Lied, dieses Loblied Gottes. Er ist der Eigentliche, er ist der Schöpfer, er lebt, im Gegensatz zu den Götzen. Er lebt und er bleibt bestehen. Das ist gut. Er ist der Schöpfer, er überlebt alles. Er überlebt sogar die Schöpfung. Also der Schöpfer ist größer als die Schöpfung. Es wäre komisch, wenn es anders wäre. Also steht er auch außerhalb der Schöpfung und damit auch außerhalb von zum Beispiel Naturgesetzen. Und damit ist es auch kein Problem zu sagen, Gott tut Wunder. Es ist nicht nötig zu entmythologisieren, wie das in Zeit in der Theologie so Mode war. An Wunder, an all das Wundersame, man das gar nicht für möglich gehalten hat, man das versucht hat zu erklären, wie das vielleicht irgendwie erklärbar wäre. Dass sich das Meer da geteilt hat, als das Volk Israel mit Mose dann da durchgezogen ist. Und rechts und links stand es. Und als dann die Ägypter hinterher geritten kamen mit ihren Streitwagen und da gerade so in der Mitte waren, da fällt alles zusammen und der Großteil ertrinkt. Man hat das versucht zu erklären. Das ist Quatsch, braucht man nicht. Gott kann Wunder tun. Gott kann Menschen heilen. Jesus hat Menschen geheilt. Und Jesus ist auferstanden von den Toten. All das sind Wunder. Daran kann man glauben, das muss man überhaupt nicht wegdiskutieren. Wir glauben an den Schöpfergott, an dem, der größer ist als alles. Von daher ist es auch wichtig, an den Schöpfergott zu glauben, der größer ist. Und weil er größer ist, und ich habe das letzten Input schon gesagt, ist, und weil, dann hatte ich über die Tageslosung, das war ganz passend, weil er größer ist, ist er auch heute größer. Er ist nicht einfach weg. Er verlässt uns nicht. Er ist heute hier. Er überlebt die Schöpfung. Und er ist nicht nur hier, er ist für uns hier. Für jeden Einzelnen, für dich und für mich. Für jeden Einzelnen ist er da. Für jeden, der seine Probleme hat, für jeden, der seine Sorgen hat, ist er da. Er ist nicht einfach weg. Er kann trösten, er kann helfen, er kann Rat geben. Ja. Er ist nicht einfach weg. Das ist gut. Und deswegen wird er am Ende dieses Lobliedes auch Herr der Heerscharen, also Jahwe Zebaoth, genannt. Er ist über allen. Er hat die Macht. Er hat die Kraft. Im Gegensatz zu den Götzen, die eben gar nichts haben, die noch nicht mal leben, wie er das sagt. Er überlebt alle toten Götter. Er überlebt alles. Ja. Wenden wir uns also jetzt zu dem schwierigeren Teil zu, eben dem Spottlied, so habe ich es mal genannt, Spottlied auf über die Götzen. Also man kann ruhig spotten. Ich lese das vor, Vers 1 bis 9 aus Jeremia Kapitel 10. Hört das Wort, das der Herr zu euch redet, Haus Israel. So spricht der Herr: Gewöhnt euch nicht an den Weg der Nationen und erschreckt nicht vor den Zeichen des Himmels, auch wenn die Nationen vor ihnen erschrecken. Denn die Ordnungen der Völker, ein Götze ist es, der sie gab. Ja, ihre Götzen sind Holz, das einer aus dem Wald geschlagen hat, ein Werk von Kunsthänden mit dem Schnitzmesser hergestellt. Man schmückt es mit Silber und mit Gold, mit Nägeln und mit Hämmern befestigen sie es, dass es nicht wackelt. Das ist ja spöttisch, ist das ja. Und man muss ja erstmal diese Statue mal festnageln, sonst fällt die um. Das ist ja Spott pur. Und jetzt geht's weiter. Sie sind wie eine Vogel, das finde ich so schön, diesen Satz. Sie sind wie eine Vogelscheuche im Gurkenfeld. Also, ich finde das köstlich, wie er darüber spottet. Und sie reden nicht. Sie müssen getragen werden, denn sie gehen nicht. Fürchtet euch nicht vor ihnen, denn sie tun nichts Böses und Gutes können sie auch nicht. Keiner ist dir gleich, Herr. Du bist groß und groß ist dein Name durch deine Macht. Wer sollte dich nicht fürchten, König der Nationen, denn das gebührt dir. Denn unter allen Weisen der Nationen und unter all den Königreichen ist niemand dir gleich. Sie sind alle, also die Götzen, sind allesamt dumm und töricht, die Unterweisung der Nichtigkeiten. Holz ist sie. Dünn geschlagenes Silber wird aus Tarsis, das ist eine Stadt, gebracht und Gold aus Ufas. Ein Werk des Kunsthandwerkers und der Hände des Goldschmiedes. Violetter und roter Purpur ist ihr Gewand. Sie alle sind nur ein Werk von Kunstfertigen. Also, typisch. Seit dem König Manasse, das ist einige Zeit davor, ist der Sohn des großen Königs Hiskia. Oder Hiskia war ein guter König. Aber dieser Manasse, der Sohn, das Wort wurde ja immer weiter vererbt, der Königstitel, das war ein Böser. Und er hat den ganzen Götzendienst nach Jerusalem wiedergeholt. Tür und Tor geöffnet. Und obwohl dann später der Josia, von dem es heißt, dass kein König vor ihm so gottesfürchtig war wie er, keiner, ob das jetzt übertrieben ist oder ob das wirklich so ist, ist er dahingestellt, war ein sehr, sehr gottesfürchtiger Mensch. Er hat es wieder abgeschafft, den Götzendienst. Und sein Sohn, Joachim, der Vater, nicht mehr, war der Nächste, da war wieder einer, der hat den ganzen Götzendienst schlimmer als je zuvor nach Israel geholt. Und wieder sind sie diesen Götzen verfallen. Und dann Babel. Babel, ich habe es gerade eben ja schon gesagt, und ich sage es eigentlich jedes Mal, zieht den Gürtel immer enger um Jerusalem rum. Denn Jerusalem war eine befestigte Stadt und schwer einzunehmen, zog es immer enger, der Mächtige. Und es ist immer so, diese Mächtigen, diese Sieger, die haben viel Zutrauen. Es ist immer so, den Siegern, den vertraut man eher als den Verlierern. Und auch im geistigen Sinne vertraut man den Siegern eher als den Verlierern. Das ist immer so. Es ist komisch, es ist falsch, dieses Denken, aber es ist so. Es ist auch in uns so drin, dass wir denken, ja, der hat es ja was zu was gebracht. Na ja, dann wird das schon richtig sein. Der hat ja Karriere gemacht. Das wird schon alles. Der hat ja so viel, der spendet so viel, dann wird das alles richtig sein. Und dieses auf das Große schauen und dann denken, ja, dann wird das schon irgendwie was richtig sein. Und so ist das auch damals immer, dieses Gucken. Es galt halt immer gut, in der Mehrheitsmeinung zu sein und es ist allzu menschlich, mit dieser Mehrheit dann mitzulaufen, mitzumarschieren, wie man es auch immer ausdrücken möchte. Man ist in der Masse, bei den Gewinnern, immer bei den Rechtgläubigen und damit auch immer in der Mehrheit. Und wer möchte schon gerne ein Außenseiter sein? Wer möchte schon gerne auf der Seite der Verlierer stehen? Und auch im Geistlichen. Wer möchte das gerne? Das tun wir als Kind nicht gerne, das tun wir als Jugendlicher nicht gerne, das tun wir als Erwachsener nicht gerne, das tut keiner gerne. Das tun wir politisch nicht gerne, das tun wir in keinem wählen wir freiwillig den Weg des Außenseiters normalerweise. Es ist immer schöner, mit allen, mit den Starken mitzuheulen. Wer Erfolg hat, hat Recht. Diese simple Überzeugung stirbt nicht aus. Das ist in der Religion so, das ist in der Politik so, das ist in der Wirtschaft so, in der Philosophie, in der Wissenschaft ist das so, es ist eigentlich in fast allen Bereichen des Lebens ist das so. Und dass es so ist, weil wir eben nicht, oder es ist deswegen so, weil wir eben nicht an der Wahrheit wirklich interessiert sind, oftmals, sondern an diesem Gefühl dazuzugehören, an diesem Gefühl der Wahrheit, an dem Gefühl der Sicherheit sind wir interessiert, gar nicht so sehr an der Wahrheit. Aber zurück zum Text. Zu meinem Text habe ich eine gute Nachricht für euch und eine schlechte Nachricht. Die gute Nachricht, die machen wir wieder ganz kurz. Das ist nämlich die, also ich habe ja den Text gelesen, wie dann so einer, der in den Wald geht und dann den Baum sägt und dann klopft er und schnitzt dann schön und so und dann wird dann nachher schön das Gold und das Silber da dran gedengelt und habe ich ja gelesen. Die gute Nachricht ist, das gibt es heute nicht mehr. Das ist, solche Götzen haben wir nicht. Und das wäre auch komisch, da wird auch keiner wird auf so einen Götzen reinfallen. Also stellt euch vor, da hier in Schönbach, so egal, da wo der Brunnen steht oder so, da wäre so eine 2 Meter hohe Statue, so ein Fruchtbarkeitsgott oder so. Und das, die meisten Götzen waren Fruchtbarkeitsgötzen. Und Fruchtbarkeitsgötze heißt ja so viel wie multiplizieren, Erfolg und größer werden und so weiter. Das hängt ja mit zusammen. Da würde um so ein Fruchtbarkeitsgötze da stehen. Oder Göttin. 25 Brüste oder irgend sowas. Gold beschlagen. Naja, es gab wirklich solche. Ne? Also in Ephesus gab es solche später noch. Wird da einer vor niederfallen von euch? Von uns würde, ich würde alle lachen. Wir würden da vielleicht eine Maske aufsetzen oder vielleicht bunt anmalen oder was ich was. Irgendwas, einen Quatsch würden wir vielleicht machen. Aber auf sowas würde ja kein Mensch reinfallen. Das ist die gute Nachricht. Die schlechte Nachricht ist natürlich, es gibt sehr wohl Götzen. Und Katha, du hast schon eine ganze Reihe gesagt, auch auf, was ich auch zum Teil noch mit eingehen werde, aber ich halte mich auch ein bisschen kurz. Aber es gibt nach wie vor Götzen. Nur sie kommen halt in einem ganz anderen Gewand daher. Da ist zum Beispiel, wie viel habe ich schon? Ich habe eine ganze Reihe. Zum Beispiel Erfolg. Erfolg und Unabhängigkeit wäre so ein Götze, dem wir sehr gerne nachlaufen. Ich habe gerade eben ja auch schon mal gesagt, dieser Erfolg, diese Karriere zu haben, alles diesem Weiterkommen im Leben, der Karriere, dem Geld verdienen, dem Häusle bauen und noch mehr und noch ein bisschen größerer bauen und noch ein bisschen öfters in Urlaub fahren, dieser Karriere und noch ein bisschen mehr Leuten übergeordnet sein, stellen wir ganz viel unter. Erfolg haben. Im BU sehe ich das immer wieder, dass ich zitiere ja oft den BU, ne, den biblischen Unterricht. Also im BU merke ich das ganz oft, dass dann gesagt wird, ja, Schule ist wichtiger. Und ich frage immer, warum ist Schule wichtiger? Naja, da lernt man so fürs Leben dann, damit wir einen guten Abschluss kriegen, damit wir dann besseren Beruf und mehr Geld verdienen und so weiter. Das fängt, ich weiß nicht, wo die das herhaben, ob die das schon von zu Hause mitbekommen, ich hoffe nicht. Oder aus der Schule mitbekommen oder von Freunden, von Klassenkameraden, Freundinnen, wie auch immer mitbekommen. Aber das stelle ich jedes Mal bei jedem biblischen Unterricht, also jetzt nicht in jeder Stunde, aber bei jeder Gruppe stelle ich das fest. Es wird immer die Schule darüber gesetzt, vor dem biblischen Unterricht, also vor dem Lesen der Bibel, vor der Gottesbeziehung, immer. Das ist interessant. Ich sage immer, okay, ich sehe es anders. Ich glaube, der biblische Unterricht ist eigentlich wichtiger. Ich glaube, die Gottesbeziehung ist wichtiger. Lieber eine 4 oder eine 5 auf dem Zeugnis haben, aber zu wissen, was in Johannes 3, Vers 16 steht und das verinnerlicht zu haben, ist viel wichtiger. Zu wissen, ich bin von Gott geliebt und Gott hat mich angenommen. Das ist 10-mal wichtiger im Leben, ach, 100-mal wichtiger, vielleicht auch 1000-mal wichtiger, als eine 2 auf dem Zeugnis zu haben. Oder eine 1. Oder im Beruf. Das Weiterkommen ist einem wichtig. Man zieht um und als erstes guckt man, ja, wo kriege ich eine tolle Stelle? In welcher Stadt? Man guckt da nicht nach, ja, gibt es eine Gemeinde, wo ich vielleicht hingehen könnte? Wäre auch eine wichtige Frage eigentlich, ne? Wo kann ich denn geistlich auftanken? Nein, wir unterstellen alles diesem Weiterkommen. Ja, mach erstmal deinen Beruf, lern was Ordentliches. Das sind alles so Gedanken, so Schlagworte, die man so hört. Ne? Oder erstmal einen Beruf lernen und dann kannst du immer noch Familie gründen, Kinder bekommen, wie auch immer. Aber erstmal Beruf, erstmal sich absichern, damit man ja was hat. Man unterstellt alles andere dieser Karriere, diesen Erfolg, und das ist irgendwo, wenn es so extrem wird, kann es sehr schnell ein Götze eben werden, auch diese Unabhängigkeit, die damit ganz stark einhergeht. Ja, das ist der erste. Der zweite hatte ich mir so rausgesucht, das ist Macht und Anerkennung. Ich denke, das hängt ganz eng mit dem Vorigen zusammen. Denn derjenige, der Erfolg hat, hat auch gleichzeitig eine gewisse Macht und eine Position. Der kann gerade stehen, der kann hochgucken. Als dem, der keinen Erfolg hat. Macht und Anerkennung hängt da eng mit mir zusammen. Wenn ich erstmal Erfolg habe, wenn ich erst eine gewisse Stellung in der Firma bekommen habe oder in der Gesellschaft, wenn ich erstmal einen Posten im Verein bekomme oder in der Gemeinde, dann, wenn ich dann mal Leiter bin eines Kreises oder Ältester, bei mir ist Ältestenwahl, dann alles so etwas sein, etwas Macht haben oder, man hat auch so gesagt, etwas sein, Macht haben, Anerkennung haben. Es gibt ja so Leute, die stecken sich alle möglichen Orden so an. Ne? Oder irgendwelche Dinger, solche Ehrennadeln. 100-mal Blut gespendet oder so. Solche Dinger. Es ist was Gutes, wenn du 100-mal Blut spendest, aber musst ja nicht so ein Ding anstecken, zum Beispiel. Ne? Ja, oder Titelträger. Ne? Manche legen ganz, ganz großen Wert darauf, dass sie einen Doktortitel haben oder manche auch schon, dass sie ein Ingenieur sind oder vielleicht sogar ein Professor. Da legen einen ganz, ganz großen Wert drauf. Ich habe das ja schon mal gesagt, also wenn wir von unserer theologischen Woche dann so die Einladungsflyer bekommen, ja, jetzt sind es nicht mehr Flyer, jetzt kriegt man alles nur noch digital, aber da steht immer mal drauf, wer dann da so redet. Und als erstes werden immer Professor, Doktor, Doktor genannt. Und dann kommen die Doktoren dann noch. Und wenn man keinen Doktortitel, dann steht dann immer noch studierte Theologie oder studierter Theologe. So. Was soll das? Hat jemand deswegen mehr? Also ich habe mal von einem Bibelschulleiter gehört, der fand es sehr, sehr schön, der war eigentlich ein ganz, ganz einfacher Mensch, ganz den Schülern sehr, sehr zugewandt. Und durch Zufall ist es raus, also wirklich ganz einfacher Mensch, hat so einfach geredet, dass der hat jeden auf der Straße angesprochen auf Jesus und wirklich ganz, ganz einfacher, würde man denken, ja, der hat Hauptschule. Er kam durch Zufall raus, hat einen Brief gekriegt, wurde aus Versehen geöffnet, Doktor, ich nenne den Namen jetzt mal nicht. Eigentlich ist das schön, so, wenn man nicht auf diese Titel so sehr achtet. Ein anderer Gott könnte zum Beispiel, ein anderer Götze, sagen wir mal so, könnte zum Beispiel sein, und Kato hat es ja auch schon so genannt, das ist so diese Schönheit oder diese Jugendlichkeit. Also so eine nette junge Frau da antworten wieder. Schön, ja, klar. Schöne Leute sind einfach beliebter als nicht so schön. Und wir können ruhig ehrlich sein. Es ist so. Aber warum ist das so? Es gibt Menschen, die sind nicht so schön. Es gibt Menschen, die sind schön. Das gibt es einfach. Die schöneren Menschen bekommen oft die besseren Jobs. Und mit schöneren Menschen gibt man sich lieber ab als mit nicht so schönen Menschen. Das ist so. Das ist nicht richtig. Aber es ist ganz oft so. Ja. Man zollt auch den Menschen, die schön sind, merkwürdigerweise oft mehr Anerkennung, mehr Respekt. Und wie ist es bei dir? Und das ist ein Punkt, also so ein Götze, der recht einfach zu erkennen ist. Der ist nämlich, wenn du morgens in den Spiegel guckst und denkst, oh, du hast ja wieder eine Falte. Oh. Und dann kannst du einfach sagen, ich mache das so wie David im Psalm 139. 139, 14. Ich danke dir dafür, dass ich erstaunlich und wunderbar gemacht bin. Wunderbar sind deine Werke und meine Seele erkennt das wohl. Das ist schön. Du bist schön, genauso wie du bist. Mit der krummen Nase oder der geraden Nase. Der schlanken Figur oder der nicht so schlanken Figur, ganz egal. Du bist ein von Gott geliebter, ein schöner Mensch, weil Gott dich ausgedacht hat. Und das können wir uns eigentlich sagen. Also das können wir relativ leicht erkennen, aber es ist schwierig, das umzusetzen, das weiß ich, weil uns ständig und überall, du hast es schon gesagt in den Medien, wenn uns immer nur diese 6 Kinder und sportlich ohne Ende, keine Falten und nix, ist ja Quatsch, ist das ja alles, das gibt es vielleicht, aber ist ja nicht das Normale. Es ist schwierig, weil uns das ständig und überall entgegengeworfen wird. Ein anderes wäre die Gesundheit. Wie oft habe ich das im letzten Jahr so gehört bei den Wünschen, die man sagt, ja, und vor allen Dingen wünsche ich dir natürlich noch Gesundheit. Vor allen Dingen. Was wünschst du den Menschen vor allen Dingen? Gesundheit? Also ich wünsche nicht vor allen Dingen Gesundheit. Ich wünsche jedem Gesundheit. Ich möchte auch gesund bleiben. Und wenn du gesund bist, das ist ein Segen, das ist gut. Freu dich darum. Aber nicht vor allen Dingen. Genauso unsinnig ist dieser Satz, Hauptsache gesund. Ihr wisst ja, dass ich einen behinderten Sohn habe. Das ist schwer, das ist nicht schön. Und das hat mich die ersten Wochen wirklich in den Tief reinfallen lassen. Aber bin das auch relativ schnell wieder rausgekommen, aber es ist, weil mir bewusst ist, nicht Hauptsache gesund ist es. Hauptsache makellos oder so. Nein. Die Hauptsache ist, dass dieser Mensch geliebt ist. Und es ist nicht für dich Hauptsache gesund, dass du gesund bist, Hauptsache, dass du gesund bist, sondern die Hauptsache ist, dass du geliebt bist. Dass es da jemanden gibt, der dich lieb hat. Und wenn es keinen Menschen gibt, dann sei dir gewiss, Gott hat dich lieb. Das ist die Hauptsache. Das ist die Hauptsache. Und das ist das Einzige, was im Leben überhaupt durchtragen kann. Hauptsache gesund, das ist ein Götze, ist das. Und bedenken wir, dass Krankheit und Schwäche, und je älter man wird schwächer, man kann nicht mehr so, das gehört zum Leben dazu. Auch Krankheit gehört zum Leben dazu. Ich habe mir zu Hause überlegt, als ich an dieser Predigt saß, es wäre mal eine lohnenswerte Aufgabe, die Bibel daraufhin durchzulesen, wie viel über Krankheiten da steht. Das fängt Oder über Schwäche, über Altwerden, da steht. Das fängt schon bei den Erzvätern Abraham und Isaak, der dann nicht mehr gucken konnte und so weiter. Da fängt das schon alles an. Aber es wird nie gesagt, dass das was. Das ist einfach so. Es gehört dazu. Krankheit und Schwachwerden und am Ende sogar der Tod gehören dazu. Nicht Hauptsache gesund und Gesundheit, das aller. Oder wie du gesagt hast, die Impfung, das ist Hauptsache ich habe die Impfung, dann ist alles gut. Nein, Quatsch, dann ist überhaupt noch nicht alles gut. Es ist gut, wenn du geliebt bist und das weißt und diese Liebe Gottes angenommen hast, dann ist es gut. Weißt du, was nützt dir das, 100 Jahre alt und bis zum letzten Tag topfit zu sein und dann noch rumzujoggen? Aber du hast keinen Menschen, der dich lieb hat. Was nützt das? Dann doch lieber krank zu sein und eine Familie zu haben, die einen lieb hat, eine Gemeinde vielleicht zu haben, die einen lieb hat, ist doch viel, viel mehr wert, oder? Und am Ende Gott zu haben, der einen lieb hat. Was ist das? Es ist viel, viel mehr wert. Schauen wir, ich habe mir noch andere Sachen auch aufgeschrieben, es gibt noch andere Götzen. Den Sport zum Beispiel oder so. Also es gibt die Technikversessenheit und es gibt so viele Götzen, die wir haben. Die Zeit und Kraft und Gedanken rauben. Ist einfach nicht gut. Und euch werden sicherlich noch ganz viele Götzen einfallen. Wahrscheinlich, ich denke mal. Ich blieb an einem Vers hängen noch. Da will ich noch 2, 3 Sätze zu sagen, dann bin ich auch am Ende. Das ist der Vers 3. Da heißt es, denn die Ordnungen der Völker, ein Götze ist es, der sie gab. Die Ordnungen der Völker, ein Götze ist es? Ja. Oder Luther, die alte Luther, wie das ist, sagt, die Satzungen Oder man könnte auch sagen, die Regeln der Völker. Diese ganzen Regeln, uns werden ja überall Regeln, uns werden überall Anweisungen gegeben, Gesetze und Gebote und Ordnungen und was weiß ich was. Wenn du so lebst, dann ja, dann ist es ein Götze, ist es, der sie gab. Moderne Götzen, die wollen Regeln aufstellen, wie wir zu leben haben. Ja. Moderne Götzen wollen sagen, wie du dich zu kleiden hast. Ich erinnere mich an einen Missionsleiter, das ist schon lange her, das ist schon 25 Jahre her, der hat die Stelle gewechselt und an der Stelle, das war so in den 90ern, und in den 90ern hatte kein Mensch einen Bart. Ja, ein paar Menschen schon, aber gab es nicht viele. Und der hatte einen Bart, der hatte, also nicht so wie ich, so einen zuseligen kleinen, der hatte einen richtigen Rauschebart gehabt. Und als er dann da angefangen hat, dann kam er in Gemeinden, der hat immer wieder gehört, wollen Sie sich nicht den Bart ein bisschen kürzer schneiden? Weißt du, was er dann gesagt hat? Deswegen habe ich mir das ja behalten, weil ich auch einen Bart habe, weil ich das so cool fand. Ich akzeptiere das, aber ich möchte nicht jedem Pariser Modegott hinterherrennen. Baff! Ja, das ist ein Paris. Das ist eigentlich nur Mode. Jetzt ist es wieder Mode langsam. Immer mehr Männer haben jetzt Bärte. Das ist Mode. Es ist Mode, ob man eine Jeans trägt oder ob man was trägt. Das ist Mode. Und das müssen wir akzeptieren und dabei erkennen. In den 90er Jahren war es Mode glatt. Ja, wie ein Baby am besten. So glatt musste das sein. Und dann am besten dreimal am Tag sich rasieren. Wie ein Baby, wie, keine Ahnung, wie herumzurennen. Heute ist das wieder ein bisschen, das ist alles Mode. Oh, wir haben moderne Götzen geben uns Regeln. Welche Werte sollen uns wichtig sein? Ich habe gerade eine ganze Reihe Werte schon gesagt. Ja? Moderne Götzen sagen uns, mit wem wir uns unterhalten dürfen. Und mit wem nicht? Darf sich mal nicht mit einem Rechten unterhalten. Dann bist du ja auch ein Rechter, zum Beispiel. Ne? Moderne Götzen sagen dir, welche Bücher du lesen darfst, welche gut sind und welche schlecht. Moderne Götzen sagen dir, wie viele Kinder wir haben dürfen. 2. Maximal 3. Ich habe einen Freund, der hat 8 Kinder. Und die hätten noch mehr haben, ne? Weil dann haben sie irgendwann gesagt, wird langsam ein bisschen schwierig mit Wohnraum und so. Und der hat mir viel erzählt, wie er so angemacht wird, weil er mehr Kinder hat als nur 2. Gute deutsche Familie hat 2, das ist ein Götze, ist das, dem wir da hinterher rennen. Warum? Warum machen wir das? Das ist nicht gut. Moderne Götzen sagen uns auch, was wir essen dürfen und was wir nicht essen dürfen. Im Jahr nicht so viel davon, und dann gucken wir ganz genau, wir müssen das ja ganz genau lesen, was auf der Verpackung draufsteht. Dass da ja nicht so viel Zucker draufsteht oder Kohlenhydrate oder irgend sowas. Wir werden da schon geimpft, wir kriegen das schon mit. Oder wie wir unsere Freizeit zu gestalten haben, dass wir uns eben sportlich zu betätigen haben und so weiter. Welcher Wissenschaft wir glauben sollen und dies und das. Dem ganzen Götzenwahn, und damit bin ich wirklich jetzt am Ende, liegen 2 Prinzipien zugrunde. Und sie pervertieren eigentlich das ganze Gute, was in all dem, was ich gerade gesagt habe, drinsteckt. Schönheit, Jugendlichkeit ist was Gutes. Gesundheit ist was Gutes. Was habe ich für, wenn man jemand eine anerkennende Stellung hat, ist was Gutes. Ist es was Gutes, aber es wird immer pervertiert. Wie? Durch 2 Dinge. Einmal durch den Egoismus. Ich. Ich will. Denn ich will Karriere machen. Und ich will jugendlich und so weiter. Ich will gesund sein. Ich will hübsch aussehen und so weiter und so weiter. Ne? Und ich bin derjenige, der es richtig weiß. Und du weißt es überhaupt nicht richtig. Und ich habe ja Karriere gemacht. Guck mich an. Ich stehe jetzt hier vorne. Ne? Ja, die Karriere. Ich habe keine Karriere gemacht. Überhaupt nicht. Nee, aber so ist es. Ne? Ich, dieser Egoismus, das ist ein Zeichen oder ein Kriterium dafür, ein Prinzip, wie das Ganze pervertiert wird. Und das zweite Kriterium, woran wir diesen ganzen Götzenwahn erkennen, dass es eben nicht Jesus ist. Dass auf Jesus, du darfst alles tun, du darfst an alles glauben, was du willst. Nur bitte nicht an Jesus. Und bitte glaub nicht an das, was in der Bibel drin steht. Das sind die Götzen. Und das sind auch letztendlich dann endzeitliche Götze, also gerade das zweite. Gerade das ist endzeitlicher Götze. Du kannst alles glauben, du kannst Horoskope kannst du dir machen lassen und das ist alles okay. Du kannst Esoterik, kannst du hinterher rennen, du kannst dich hier mit irgendwelchen Steinen da bewerfen oder mit irgendwelchen Klangschalen da bedudeln. Also alles gut und alles cool. Aber wenn du sagst, du glaubst an Gott, den Schöpfer, das geht ja nun gar nicht. Also das sind wirklich zwei Kriterien, daran erkennen wir diese Götzen. Einmal ist das der Egoismus. Wird da ein Egoismus hier gekitzelt? Und wie ist die Stellung zu Gott und zu Jesus Christus, zu seinem Wort? Daran erkennen wir das.